Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 14. Dezember 2011 zum Thema Arbeit und Mobilität in der erweiterten Europäischen Union. Zu Gast ist Torben Krings, Universitätsassistent an der Abteilung für Wirtschafts- und Organisationssoziologie der Johannes Kepler Universität Linz. Gastgeber ist Jörg Krennmeier.
Gut, das heißt, es bleibt eine überschaubaren Runde. Absolut. Das wird auf jeden Fall eine intime, spannende Diskussion. Insofern noch gut gesetzt, dass man nochmal so ein bisschen Blick schweifen lassen kann. Nein. Das ist absolut okay. Dann auf jeden Fall herzlich willkommen. Ah, jetzt werden wir aber noch verstärkt. Hallo? So, dann herzlich willkommen im Kepler Salon. Das Thema, Sie sehen es, ist die Arbeit und Mobilität in der erweiterten Europäischen Union. Wir haben hier den Vortragenden, den Dr. Krings. Ganz kurz für die, die anwesend sind, hinten haben wir ein Gästebuch auflegen. Wer heute die Gelegenheit wahrnehmen will, sich einzutragen, es wird wahrscheinlich keine große Warteschlange geben. Insofern vielleicht ganz geschickt. Wer noch bestellen will, die Gastronomie Kenzel erledigt das, das haben sie glaube ich auch schon erledigt, sofern gewollt. Eines gilt auch heute, der Vortrag, also auch die Diskussion wird aufgenommen, damit auch diejenigen, die es heute jetzt nicht hergeschafft haben, sich das später auch noch anhören können. Dafür würde ich Sie halt dann bitten, bei der Diskussion einfach zu warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, auch das wird heute relativ gut funktionieren, denke ich mal. Das ist also kein Problem. Mein Name ist Jörg Krennmeier. Ich bin heute Gastgeber und Moderator, sofern das dann eine spannende Aufgabe wird, aber wird es sowieso. Mich interessiert das Thema aus verschiedenen Gründen. Ist noch ein Thema, das die Wirtschaft berührt. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler, auch wenn wir vorher geredet haben, in der Philosophie dissertiert habe, aber das Thema bewegt uns eigentlich alle. Es gibt ja auch diese zwei verschiedenen Blickwinkel. Es ist eine Chance für die, die wir rausgehen. Es ist irgendwo eine Bedrohung. Gerade 2007 war die Diskussion groß. Kommen jetzt recht viele bei diesem Arbeitsmigrationsthema. Ist das schon zweischneidig? Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und dafür steht uns der Dr. Krings heute zur Verfügung, den ich jetzt ganz kurz vorstellen darf. Er ist hier an der JKU Universitätsassistent, hat allerdings vorher in Hamburg studiert und an der Dublin City University promoviert und da bereits zum Thema Gewerkschaft und Arbeitsmigration. Und das Thema Migration ist immer erhalten geblieben, ist auch heute noch immer Forschungsschwerpunkt, genauso wie Wandel in der Arbeitswelt, Beziehungen, also industrielle Beziehungen und die europäischen Gesellschaften. Heute sind wir quasi so ein bisschen im Brennpunkt aller Forschungsschwerpunkte und können dann damit quasi auf die volle Kompetenz zugreifen. Ich begrüße Sie herzlich und Sie sicher auch mit mir, Herr Dr. Krings.
Alles klar. Ja, vielen Dank für diese sehr freundliche Begrüßung und herzlich willkommen allerseits und einen schönen guten Abend. Das Thema Migration und Mobilität, also ich, Christian hat es ja eben schon kurz gesagt, also ich stelle mich selber noch mal ganz kurz vor. Ich bin selber in gewisser Hinsicht ein mobiler Europäer, wie Sie vielleicht auch schon von meinem Akzent her hören. Trotz 13 Monate in Linz habe ich bis jetzt immer noch nicht ganz den oberösterreichischen Dialekt angenommen, sondern spreche immer noch recht Norddeutsch, glaube ich, fürchte ich. Also ich komme ursprünglich aus Hamburg, ich bin in Hamburg aufgewachsen und habe dort auch studiert. Ich dann ins Ausland gegangen bin, nach Irland, wo ich 8 Jahre gelebt habe, studiert habe und auch promoviert habe und anschließend gearbeitet. Und von dort nach Irland habe ich dann den Sprung nach Linz gewagt, 2010, und bin seitdem als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Postdoc-Verhältnis in der JKU tätig. Eine sehr schöne Universität übrigens, aber die kennen Sie ja sicherlich alle. Also das Thema Arbeit und Mobilität beschäftigt mich schon seit längerem. Ich habe zu diesem Thema auch in meiner Dissertation schwerpunktmäßig geforscht. Ich möchte ganz kurz nur einen Überblick geben. Also ich werde ungefähr 20 Minuten reden und ich hoffe dann sehr, dass ich mit Ihnen dann in eine Diskussion einsteigen kann. Ich denke, das ist interessanter, als wenn ich jetzt hier einen zu langen Vortrag halte. Also ich freue mich diesbezüglich schon auf Ihre Nachfragen und auch Anmerkungen. Also ich ganz kurz, ich möchte in meinem Vortrag kurz die Entwicklung des EU-Mobilitätsregimes rekonstruieren, anschließend die Merkmale innereuropäischer Mobilität zusammenfassen, einen Rückblick auf die EU-Osterweiterung 2004, 2007 werfen, ich dann kurz das sozioökonomische Profil mobiler Europäerinnen darstellen möchte und dann am Ende zusammenfassend einen Ausblick werfen möchte auf die Situation von Mobilität, gerade jetzt zu Zeiten der Finanzkrise in Europa. Okay, um Ihnen vielleicht mal den Stellenwert innereuropäischer Mobilität auch in Österreich zu veranschaulichen, dachte ich mir, ich beginne mit einem kleinen Quiz, diesen Vortrag. Was denken Sie, ist die größte nationale Gruppe von Migranten in Österreich? Genau. Seit einigen Jahren sind Deutsche tatsächlich die größte Gruppe von Migranten, noch vor Türken oder kroatischen Migranten. Wenn man alle Migranten aus dem Ex-Jugoslawien zusammenzählt, sind es immer noch mehr als Deutsche, aber bei hinsichtlich der nationalen Gruppe eben nicht mehr. Also ich denke, dass in vielerlei Hinsicht verdeutlicht die Bedeutung, die innereuropäische Mobilität gerade in den letzten 10, 15 Jahren gewonnen hat. Und ich bin ja auch ein kleines Beispiel dafür. Okay, dann ein kleiner historischer Exkurs. Die Entwicklung des EU-Mobilitätsregimes. Also Bewegungsfreiheit, wie Sie ja sicherlich auch wissen, war eines der zentralen Merkmale des europäischen Integrationsprozesses. Also schon der Vertrag von Rom 1957 beinhaltete die vier Grundfreiheiten, also die Warenfreiheit, die Dienstleistungsfreiheit, die Kapitalfreiheit und die Bewegungsfreiheit für Arbeitnehmerinnen. Also der ursprüngliche Hintergrund war ein eher ökonomischer. Es gab die Überlegung, dass die freie Mobilität für Arbeitnehmerinnen einen flexibleren Arbeitsmarkt in Europa herstellen sollte. Aber wie ich noch gleich zeigen möchte, im Laufe der Zeit hat sich dieser originär ökonomische Impetus, wenn man so will, sich hin auch zu einer stärkere politische Dimension angenommen. 1957 wurde dieses Recht auf Bewegungsfreiheit für Arbeitnehmerinnen zwar verankert, aber über die Jahre hinweg sahen sich mobile EU-Bürgerinnen immer noch mit vielen Hürden und Barrieren konfrontiert, sodass 1968 eine Anzahl von EU-Richtlinien und Regularien erlassen wurde, die das Prinzip der Nichtdiskriminierung zwischen einheimischen Bürgerinnen und EU-Migranten etablierte. Also seitdem ist es illegal, auf Basis der Nationalität von mobilen EU-Bürgerinnen zu diskriminieren. Im Laufe der 70er Jahre war es so, dass gerade der Europäische Gerichtshof eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, hat er sukzessive die Rechte von EU-Bürgerinnen auszudehnen, und zwar von der ursprünglichen Arbeitnehmerfreizügigkeit hin zur Personenfreizügigkeit. Das, denke ich, war eine ganz zentrale Entwicklung, und die kulminierte eben 1992 in die Unionsbürgerschaft, als der Vertrag, der die Europäische Union gründete, eben das Recht auf Bewegungsfreiheit als ein elementares Recht, unabhängig davon, ob ein Beschäftigungsverhältnis vorliegt, verankerte. Das nur ganz kurz als historischer Abriss. Was sind jetzt die Merkmale innereuropäischer Migration? In vielerlei Hinsicht sind diese Migrationsbewegungen temporär und zirkulär. Das heißt, es ist nicht mehr so unbedingt, wie es vielleicht früher mehr war, dass man von Punkt A nach Punkt B migriert und sich dann dort niederlässt, sondern sehr häufig finden diese Migrationsbewegungen zeitlich befristet statt, gehen in beide Richtungen und sind eben einfach nicht mehr so endgültig in ihrer Dauer. Das wird natürlich vor allen Dingen ermöglicht durch die Bewegungsfreiheit. Also wenn man das Recht hat, sich frei zu bewegen, dann ist man sehr häufig zwangsläufig einfach mobiler. Es wird natürlich auch durch neue Transportmöglichkeiten ermöglicht, vor allen Dingen durch neue billige Fluglinien, wie beispielsweise Ryanair, welches eine ganz zentrale Rolle beispielsweise spielte nach der EU-Osterweiterung, um diese Masseneinwanderung, die nach Großbritannien und Irland erfolgte, zu ermöglichen. Sie schütteln mit dem Kopf, aber das könnte noch mich diesbezüglich korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber es war schon so, dass nach 2004 sich ich glaube, allein in Irland waren 2 Dutzend neuer Flugmöglichkeiten, die etabliert wurden. Und das hat also diese Form der Massenmigration schon in knapper Weise auch erst möglich gemacht. Was wir hier beobachten, denke ich, ist eine Mobilität, eine neue Form der Mobilität in doppelter Hinsicht. Also es ist nicht nur die Mobilität zwischen Staaten, sondern auch, und das ist, glaube ich, ganz zentral, auch innerhalb von nationalen Arbeitsmärkten. Also EU-Migranten sind anders als beispielsweise sogenannte Gastarbeiter früher nicht mehr von einer Arbeitserlaubnis abhängig. Dementsprechend haben sie auch mehr Wahlmöglichkeiten, können selber entscheiden, wenn sie einen neuen Job antreten wollen. Also diese Mobilität innerhalb von nationaler Arbeitsmärkte macht sicherlich diese gegenwärtigen Migrationsbewegungen, also unterscheidet sie von der früheren Gastarbeitermigration. Im Zuge dieser neuen Mobilität argumentieren einige Migrationsforscher und Forscherinnen, dass die Grenzen zwischen Migration und anderen Formen der Mobilität immer mehr verschwinden. Wie beispielsweise dem Pendeln, also dass Leute in einem Ort arbeiten, an der Grenze vielleicht und dann in einem anderen Ort leben. Also Pendelmigration und auch nicht zu unterschätzen Studentenmigration, die immer mehr zunimmt, also nicht zuletzt auch gefördert durch Erasmus-Austauschprogramme. Und jeweils immer der kleinste gemeinsame Nenner ist immer, wie gesagt, das Recht auf Bewegungsfreiheit. Ein weiteres Merkmal, wodurch sich diese Mobilität vielleicht von der klassischen Arbeitsmigration unterscheidet, ist, Arbeit ist nach wie vor zentral, aber in zunehmendem Maße werden eben auch nicht ökonomische Motive kommen zum Tragen. Also ich habe hier ganz kurz mal die Prozentwerte aus einer groß angelegten Umfrage zu den Wanderungsmotiven mobiler Europäerinnen präsentiert. Und da wird schon ersichtlich, dass beispielsweise Motive wie Lebensqualität genauso wichtig sind wie Arbeitsgelegenheiten. Und Family und Liebesmigration nicht zu unterschätzen, auch sogar den höchsten Wert eingenommen hat. Also die These, dass es sich hier nicht nur um eine klassische Arbeitsmigration handelt, sondern dass sich ökonomische und nicht ökonomische Motive zunehmend vermischen. Man muss sagen, dass sich das von Land zu Land ist es teilweise etwas verschieden. Also traditionell die Mobilität nach Deutschland ist noch mehr vielleicht eine Arbeitsmigration, während beispielsweise die Mobilität nach Spanien, also ältere Menschen sich dort niederlassen, also auf Englisch Retirement Migration, also nachdem sie pensioniert sind, das sind natürlich originär nicht ökonomische Motive. Da geht es dann eher um eine, steht da eher die Lebensqualität im Vordergrund. Absolut betrachtet ist der Anteil mobiler EU-Bürgerinnen, die in einem anderen Mitgliedsland leben, nach wie vor relativ gering. Also es liegt ungefähr bei 2%. Wobei ich glaube, dass die offizielle Statistik viele dieser Bewegungen gar nicht erfasst, weil sie eben, wie gesagt, teilweise zeitlich befristet sind, temporär oder auch zirkulär. Aber nichtsdestotrotz kann man sagen, dass der Anteil relativ gering ist, nach wie vor. Gründe dafür sind sicherlich, also einerseits die Sprache, andererseits die Nichterkennung von ausländischen Qualifikationen. Da hat die EU schon einige Initiativen in der Richtung gestartet. Das wird meines Erachtens ein Bereich sein, der immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Nicht nur für EU-Migranten, sondern gerade auch für Nicht-EU-Migranten. Das ist ja schon ein ganz zentrales Thema. Innerhalb der EU, es gibt zwar das Recht, Sozialleistungen zu transferieren, aber in der Praxis hapert es da, glaube ich, immer noch. Also das ist sicherlich auch noch ausbaufähig. Also beispielsweise Transfer von Pensionsansprüchen. Aber trotz dieser Hindernisse hat es seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts einen Anstieg der innereuropäischen Mobilität gegeben. Dies wurde befördert durch die schon erwähnte Unionsbürgerschaft mit dem Recht auf Bewegungsfreiheit, aber auch durch EU-Initiativen wie die Europäische Krankenversicherungskarte beispielsweise. Oder die schon erwähnten Erasmus-Programme wären sicherlich ein weiteres Beispiel. Solche Initiativen sind von dem italienischen Soziologen Ettore Recchi als Pro-Mobility-Policies bezeichnet. Also Initiativen der EU, die ganz gezielt zum Ziel haben, die innereuropäische Mobilität zu erhöhen. Okay. Dann an dieser Stelle ein kurzer Exkurs noch zur EU-Osterweiterung 2004 und 2007. Wie Sie alle wissen, also diese EU-Osterweiterung war vor allen Dingen in Deutschland und in Österreich recht bestritten aufgrund der hohen Disparitäten, der hohen Unterschiede in den Lebensstandards. Im Zuge dieser Osterweiterung hat es eben eine neue Dynamik der innereuropäischen Arbeitsmobilität gegeben, vor allen Dingen nach Großbritannien und Irland, die im Gegensatz zu Deutschland und Österreich ihren Arbeitsmarkt gleich 2004 geöffnet hatten und eine Massenzuwanderung aus diesen neuen Beitrittsländern erfahren haben. Das dritte Land, das auch damals 2004 gleich den Arbeitsmarkt geöffnet hat, war Schweden. Aber Schweden hat nicht annähernd diese großen Zuwanderungsbewegungen erfahren wie Großbritannien und Irland. In Deutschland und Österreich wurden, wie Sie ja sicherlich wissen, die Übergangsbeschränkungen erlassen. Also das heißt, dass bis für maximal 7 Jahre der Zugang zum Arbeitsmarkt eingeschränkt war. Nichtsdestotrotz ist in beiden Ländern kam es trotz dieser Einschränkung zu einem Anstieg der Migration aus den neuen Mitgliedstaaten, also die dann hauptsächlich durch Arbeitserlaubnisse hier gearbeitet haben oder auch als Selbstständige oder teilweise, da die Bewegungsfreiheit ja nicht eingeschränkt war, sondern nur das Recht, der Arbeitsmarktzugang, sich natürlich hier frei aufhalten konnten und sicherlich vereinzelt auch andere Wege versucht haben, so den offiziellen Zugang zu umgehen. Was sind die ökonomischen Auswirkungen dieser Migration? Also die meisten Migrationsforscherinnen sind sich darüber einig, dass diese Migration stark nachfragegesteuert ist. Also viele der Migranten aus den neuen Mitgliedsländern arbeiten in Bereichen des Arbeitsmarktes, wo es eine starke Nachfrage gibt, beispielsweise im Bereich der häuslichen Pflege in Österreich oder sicherlich auch in der Gastronomie oder der Bau wäre noch ein anderes Beispiel. Aufgrund dieser starken Nachfrage gibt es einen relativen Konsens, dass es keine größeren Verdrängungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt gegeben hat. Das aber wie immer, wenn es solche größeren Bewegungen gibt, es gibt natürlich Gewinner und Verlierer. Und unter den Verlierern, das wird vielleicht auch in der öffentlichen Debatte manchmal etwas zu sehr vernachlässigt, das sind ja nicht unbedingt einheimische Österreicher oder einheimische Deutsche in Deutschland, sondern das sind dann teilweise die langjährig ansässigen Migranten aus der Gastarbeitergeneration, die dann noch am ehesten negativ von dieser neuen Zuwanderung getroffen werden, weil sie eben teilweise um die gleichen Arbeitsplätze konkurrieren. Hier grundsätzlich hat die innereuropäische Mobilität zugenommen, aber ich wollte Ihnen hier kurz nochmal veranschaulichen, dass in allen alten EU-Mitgliedstaaten Migration, also definiert als im Ausland geboren, Migration von außerhalb der EU immer noch in den meisten Ländern einen größeren Stellenwert einnimmt. Also wenn Sie zum Beispiel auf Österreich gucken, also der blaue Balken ist jeweils immer Migranten insgesamt, der rote Balken Nicht-EU-Migranten und der gelbe Balken EU-Migranten. Da sehen Sie beispielsweise in Österreich, dass 15%, Österreich hat einen Migrantenanteil von 15%, wobei ungefähr 9% außerhalb der EU geboren sind und ungefähr 6% innerhalb der EU. Es ist nur in Belgien, Irland und Luxemburg so, dass in diesen Ländern haben EU-Migrantenstellen mittlerweile die Mehrheit. Also in Belgien ist es wahrscheinlich, hat es mit dem Standort Brüssel einiges zu tun. Luxemburg ist nur ein kleines Land, also was traditionell immer ganz stark von europäischer Mobilität geprägt ist. Und Irland hat eben im Verhältnis noch mehr als Großbritannien eine ganz starke Zuwanderung aus Polen vor allen Dingen erfahren. Aber gut, so grundsätzlich, also die Botschaft, innereuropäische Mobilität hat zugenommen, aber in absoluten Zahlen ist nicht-europäische Migration immer noch bedeutsamer. Okay, dann ganz kurz zum sozioökonomischen Profil mobiler Europäerinnen. Ich habe hier einmal drei Bar-Charts, wie man auf Englisch sagt, präsentiert. Hier ganz links sehen Sie die berufliche Stellung von EU-Migranten. In der Mitte EU-10, das sind die 10 Mitgliedsländer, die 2004 beigetreten sind. Und EU-2 sind Bulgarien und Rumänien, also die beiden Beitrittsländer von 2007. Hier aus diesen Balken wird schon recht deutlich, dass bei EU-15-Migranten die Mehrheit in höher qualifizierten Tätigkeiten angestellt ist. Während bei den anderen beiden Migrantengruppen die absolute Mehrheit in mittel- bzw. niedrig qualifizierten Tätigkeiten tätig ist. Das spiegelt teilweise ein unterschiedliches Qualifizierungsniveau wider. Also bei mobilen Europäerinnen aus den alten Mitgliedstaaten ist der Anteil von Menschen mit einer akademischen Ausbildung um einiges höher als bei Migranten aus den neuen Mitgliedsländern. Nichtsdestotrotz wäre es verquer anzunehmen, dass Migranten aus den neuen Mitgliedsländern gering qualifiziert sind. Also sehr viele haben einen Ausbildungsstand auf Sekundarstufe 2 oder höher. Hier kurz die Situation in Österreich. Es ist recht ähnlich. Also bei EU-15 Migranten ist wieder die Mehrheit in höher qualifizierten Tätigkeiten, während bei den Beitrittsländern von 2004, also Migranten EU-2 und Nicht-EU-Migranten, also die absolute Mehrheit in mittel- bzw. niedrig qualifizierten Tätigkeiten angestellt sind. Also schon kann man sagen, eine unterschiedliche Erwerbsstruktur. Einerseits EU-15 Migranten, andererseits die restlichen Migrantengruppen. Okay. Ich bin jetzt auch fast schon mit meinem Vortrag am Ende, aber wie gesagt, das Ziel war ja mit Ihnen hoffentlich in eine spannende Diskussion einzutreten. Kurz nochmal als Zusammenfassung. Innereuropäische Migration ist im gewissen Sinne eine neue Form von Mobilität geprägt, die häufig temporär und zirkulär ist, wo häufige Grenzübertretungen in zunehmendem Maße die Norm darstellen. Eben aufgrund neuer Bewegungsmöglichkeiten, aufgrund neuer Transportmöglichkeiten und auch aufgrund einer wahrscheinlich allgemein gestiegenen Mobilität. Diese innereuropäischen Migrationsbewegungen stehen, wie gesagt, in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Vertrag zur Europäischen Union 1992, der die Unionsbürgerschaften das Recht auf Bewegungsfreiheit institutionalisiert hat. Die Osterweiterung 2004 und 2007 haben zu einer neuen Dynamik der Arbeitsmobilität geführt, ohne Frage. Und ich wollte noch ganz kurz abschließend einige Bemerkungen machen zu der momentanen Situation innereuropäischer Mobilität in der Krise. Wie Sie ja sicherlich wissen, also in einigen Ländern wie Spanien oder Griechenland sind gerade jüngere Menschen ganz massiv von Arbeitslosigkeit betroffen. Also in Spanien eine Jugendarbeitslosigkeit von 45%, in Griechenland oder auch in Portugal ist es ähnlich hoch. Und ich würde dies ganz gerne abschließen mit einigen Schlagzeilen aus Nachrichtenmagazinen. Also es scheint so, dass trotz der Krise, trotz des Euros, dass aufgrund der Krise in gewissen Ländern nichtsdestotrotz die Mobilität in gewisser Hinsicht zumindest für qualifizierte, jüngere Leute in diesen Ländern einen Ausweg darzustellen scheint. Und in gewisser Hinsicht trotz des Geredes über die Krise und des Euros und so weiter, es bestimmt einige positive Aspekte von dem europäischen Integrationsprozess gibt, der seinen Niederschlag eben beispielsweise in solchen Schlagzeilen findet, dass heutzutage spanische Ingenieure zumindest in Erwägung ziehen, schwerpunktmäßig nach Deutschland zu gehen oder auch Österreich mittlerweile versucht, qualifiziertes Fachpersonal aus diesen Ländern anzuwerben. Okay, ich denke, dabei werde ich es erstmal belassen. Ich freue mich auf Ihre Fragen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Gibt es schon Fragen? Irgendwo war vorher ein Kopfschütteln, glaube ich.
Schneider, mein Name. Ich hätte gern gewusst, inwieweit Red Card und Green Card hier einen Einfluss haben auf diese Immigration. Wie das zu sehen ist.
Okay, also jetzt rein rechtlich betrachtet, also hat die Rot-Weiß-Rot-Card mit dieser Mobilität überhaupt nichts zu tun, weil die ist ja wirklich ausschließlich und allein nur für Migranten von außerhalb der EU. Also da geht es quasi darum, dass Österreich jetzt versucht, so bestimmte Modelle wie, sagen wir, das kanadische Punktesystem zu kopieren, um qualifizierte Nicht-EU-Migranten ins Land zu holen. Aber das ist quasi eine Form von Migration, die noch reguliert ist. Wenn diese Form von Migration innerhalb Europas nicht mehr reguliert ist von staatlicher Seite. Ich denke, das ist der wesentliche Unterschied.
Können wir das Mikro nochmal haben? Danke.
Ich glaube trotzdem, dass es sehr wohl die Immigration beeinflusst, denn es heißt ja jetzt immer, dass also eigentlich sehr wenige aus den neuen Ländern der EU oder sonst, außer den Deutschen natürlich, nach Österreich kommen und damit auch die Schwierigkeit besteht, dass man überhaupt Menschen hereinbringt. Das heißt, es wird jetzt mit der Red Card, ja, wird sehr wohl, werden Leute hereingeholt, ja, oder versucht, ja, und damit wird, sagen wir, doch wieder die innereuropäische Immigration gebremst.
Wenn ich da ganz kurz darauf antworten darf, ich denke, dass das eine sich mit dem anderen nicht ausschließt. Und wenn man jetzt sich nur die Zahlen anguckt, also diese Rot-Weiß-Rot-Karte, die ich übrigens für eine richtige Initiative halte, die hat bis jetzt nur einen relativ geringen Anteil von nicht-europäischen Migranten nach Österreich geholt. Und ich weiß nicht, ich hatte vor ein paar Wochen mal einen Zeitungsartikel gelesen, der besagte, dass diejenige Berufsgruppe, die am stärksten vertreten waren, es war nicht der IT-Ingenieur oder der Softwareentwickler, sondern es waren Eishockeyspieler, die am meisten von dieser Rot-Weiß-Rot-Karte profitiert hatten, bis jetzt. Das mag sich noch ändern. Es waren damals noch ungefähr 250 Rot-Weiß-Rot-Karten, die ausgezahlt wurden. Das ist jetzt nur so eine kleine Anekdote am Rande. Aber ich denke, es zeigt sich, dass traditionell Länder wie Deutschland und Österreich es nicht unbedingt, sagen wir, schwieriger haben als Länder wie Großbritannien und USA oder Kanada, hochqualifizierte Migranten von außerhalb der EU anzuziehen.
Weitere Fragen? Dann hätte ich eine kleine Frage. Es ist eine auf der ersten Folien ist gestanden, dass irgendwann 1968 oder so dass Diskriminierung von Außenkommenden illegal geworden ist. Aber letztendlich, wie setzt man sowas um? Also wenn ich jetzt eine Jobanzeige aufsetze und da verlange ich perfektes Deutsch, weiß eigentlich jeder, der nicht deutsch gebürtig ist, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, mich da zu bewerben. Kann man ja nicht wirklich sanktionieren, wenn man jetzt eine Fähigkeit voraussetzt, die aber den Schluss nahe legt. Gibt es da irgendwelche Ansätze, wie man versucht, diese Diskriminierung von Migranten wirklich abzustellen, also auch mit Sanktionen zu belegen und an was man das festmachen kann?
Ja, also zum einen, ich muss das eh noch ein bisschen relativieren. Es gibt natürlich Bereiche des öffentlichen Sektors, wo noch diskriminiert werden darf, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel bei der österreichischen, beim Bundesheer oder bei der Bundeswehr in Deutschland. Aber davon abgesehen, also ist es zumindest so, dass bei Jobanzeigen Nationalität in Bezug auf EU-Bürgerin kein Kriterium mehr sein darf. Also natürlich kann es sowas wie eine indirekte Form der Ausschließung geben, Sprachanforderungen etc. Also mir ist noch kein Fall bekannt, wo dann jemand, das läuft dann ja meistens immer über den Europäischen Gerichtshof, also das sogenannte Case Law, also einzelne Fälle, die dann sehr häufig einen Präzedenzfall konstituieren. Mir ist kein Fall bekannt, wo jetzt jemand geklagt hat, weil er oder sie sich ausgeschlossen gefühlt hat, so von dem sprachlichen Kriterium. Das ist natürlich ein guter Punkt, klar.
In Amerika gibt es ja auch keine Bilder mehr auf den Bewerbungen oder irgendetwas, was Religion, Abstammung oder was auch immer erkenntlich machen kann. Nachdem alles, was bei Amerika irgendwann zu uns rüber schwappt, schauen wir mal, wie es in 10 Jahren bei uns ausschaut. Aber deswegen, und ich arbeite sehr viele mit Arbeitssuchenden auch, und da ist das Thema natürlich auch immer wieder aktuell. Ein Kopfnicken oder Schütteln habe ich vorher auch bei den Airlines gesehen, oder war das nur zufällig auf dieser Folie? Da vielleicht noch eine Wortmeldung?
Ja. Das war jetzt nicht als Schleichwerbung für Ryanair.
Außerdem, ja. Ryanair ist eigentlich für den Tourismus sehr wichtig in Europa. Aber wenn man sieht, wenn die Leute nach England gegangen sind, von Polen, und jetzt eben dadurch die Möglichkeit hatten, vielleicht öfter am Wochenende nach Hause zu fahren, ihre Familie zu besuchen, dann ist es aber für die Immigration, für etwas, was man langfristig eigentlich sieht, schlecht. Ja. Weil es wäre besser, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass diese Immigranten dort auch ihre Familie hinnehmen.
Aber ich denke, ein wesentliches Merkmal dieser Mobilität, also es sind zum einen viele recht junge Menschen, also so der Alters Durchschnitt ist relativ gering. Also liegt sicherlich einiges unter 40. Sie könnten ja, Sie hätten ja den, rechtlich wäre es ganz leicht möglich, die Familien rüberzuholen. Aber viele, also ich habe auch in Irland an einem Forschungsprojekt zu diesem Thema gearbeitet, viele, gerade polnische Migranten, die haben, machen jetzt keine längerfristigen Pläne. Also die sind dann teilweise in ihren 20ern oder frühen 30ern und wollen ein paar Jahre ins Ausland gehen, arbeiten, ein bisschen, also Lebenserfahrung sammeln, sich, also quasi Migration auch ein bisschen so als Lifestyle, also neue Sachen erleben, wo dann nicht unbedingt eine langfristige Planung reinfließt. Und sowas wird schon sehr stark auch ermöglicht durch Ryanair-Flüge. Also es gibt da bestimmte Statistiken. Ich glaube, in Großbritannien in 2007, da sind nur in einem Monat, gab es 400.000 Menschen, die in beide Richtungen geflogen sind, zwischen Polen und Großbritannien, nur in einem Monat. Und das verdeutlicht schon ein bisschen so diese massiven Bewegungen, die da stattfinden.
Moment. Ja, klar. Klimatechnisch hat es wieder einen sehr wesentlichen Einfluss.
Ja. Ich will das ja nicht idealisieren. Also ich versuche nur, das quasi zu erklären, wieso es jetzt eine gestiegene Mobilität.
Ja. Aber ich denke mal, dass es dann auch eine Rolle spielt, dass eben nach Schweden nicht so viel emigriert wurde wie in das englischsprachige Großbritannien. Weil gerade wenn die Menschen nicht so auf lange Zeit planen, warum sollen sie Schwedisch lernen? Aber vom Englischen haben sie was.
Absolut. Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also gerade jüngere Leute sind, glaube ich, sehr bemüht, Englisch zu lernen. Weil Englisch ist natürlich die Lingua Franca heutzutage. Und das ist sicherlich ein zentrales Motiv gewesen. Ein anderer Grund ist, glaube ich, auch die unterschiedliche Wirtschaftskonjunktur. Also in Großbritannien, vor allem in Irland, hat es einen unglaublichen Wirtschaftsboom gegeben. Also eine ganz große Nachfrage auch nach zusätzlichen Arbeitskräften, die es so in dieser Form in Schweden auch nicht damals gegeben hatte.
Was ich nicht verstanden habe oder nicht ganz verstanden war, diese Minderqualifikation und Mittelqualifikation, wo Sie dann selber gesagt haben, die haben eigentlich zum großen Teil Sekundarstufe 2. Genau. Wie soll das zusammenpassen?
Warum schlägt sie das nicht nieder in ihrer beruflichen Stellung im Ausland? Das ist eine gute Frage. Also das ist Stichwort Dequalifizierung von Migranten. Also ich denke, das ist ein häufig zu beobachtendes Phänomen.
Dass Migranten, also das betrifft die Arbeitsstelle, die sie dann ausführen.
Genau.
Also, also nicht ihre Ausbildung, sondern ihre Tätigkeit.
Die berufliche Stellung. Oder hier in Österreich, also wiederum die berufliche Stellung. Es geht nicht um das Qualifizierungsniveau dieser Menschen. Also wie gesagt, gerade bei Migranten aus den neuen Mitgliedsländern, also haben ungefähr 20-25% eine akademische Ausbildung, ungefähr 60% haben Sekundarstufe 2 oder höher. Also durchaus qualifiziert, aber werden eben teilweise unter ihren Qualifikationen beschäftigt.
Aber wie sieht es aus mit den EU-2-Ländern? Sind da auch so viele Hochqualifizierte, die herkommen?
Nee, EU-2-Länder sind Bulgarien und Rumänien. Ja. Auch ungefähr, das ist noch ein leicht geringerer Akademikerinnenanteil, also ungefähr so knapp 20%, auch wieder ein Schwergewicht auf Sekundarstufe 2 Ausbildung. Mhm.
Also diejenigen haben den Mut, das zu riskieren.
Ja, klar, das hat, klar, sowas hat auch immer viel mit Mut zu tun. Da haben sie, ja, völlig recht.
Die Dequalifizierung. Da wird ja auch jetzt, es wird schon versucht, Sie haben es ja gesagt, auf EU-Ebene da anzugleichen. Ganz massiv hat man es ja versucht, mit dem Schlagwort Bologna auf dem akademischen Sektor, was nicht nur positive Entwicklungen hervorgebracht hat. Das heißt, ist auch in so einer starken Verwässerung zum Beispiel der Masterstudien gekommen. Auch nicht unbedingt jetzt vorteilhaft. Natürlich, wenn man es jetzt ansieht, allein in Österreich, wie viele neue Qualifikationsmöglichkeiten, Gruppen, spezialisierten Gruppen es gibt, allein jetzt im Pflegebereich oder im technischen Bereich, da gibt es ja, da sprießen die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten wie die Pflänzchen. Kann das die EU überhaupt dann noch irgendwie sinnvoll harmonisieren?
Ich würde mich grundsätzlich, glaube ich, nicht fachlich kompetent genug fühlen, also um den Bologna-Prozess ausreichend zu kommentieren. Ja. Also ich glaube, grundsätzlich bin ich ein Anhänger davon, dass Studienabschlüsse international vergleichbarer werden. Also vom Ansatz her finde ich das nicht falsch. Aber von der praktischen Durchführbarkeit, wie gesagt, ich glaube, da fehlt mir ein bisschen die Kompetenz, um das ausreichend zu beantworten. Aber ich hatte kürzlich einen Artikel gelesen, beispielsweise, der belegte, dass unter österreichischen Studenten die Mobilität leicht zurückgegangen ist im Zuge dieses Verfahrens. Also das gehen weniger ins Ausland jetzt als vorher, interessanterweise.
Also ich wollte noch was fragen. Diese Migration bedeutet ja, dass die Menschen hier auch leben, oder? Mir ist schon sehr oft aufgefallen, dass wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, Ost-West, ich bin jetzt am Sonntagabend bin ich von Wien wieder hergefahren, was außer mir auf der Straße war, war alles Polen, Tschechen, Slowaken, Ungarn, ganz viel Ungarn. Das heißt, die sind alle nach dem langen Wochenende wieder zurück zu ihren Arbeitsstellen.
Ja. Das ist genau das, was ich meinte mit der Pendlermigration, also dass die Grenzen zwischen Migration und anderen Formen der Mobilität zusehends verschwimmen. Also wahrscheinlich ganz zentral in Österreich, also ist ja von 4 der 9 Mitgliedsländer also umgeben. Also gerade so in den Grenzregionen vermute ich, dass es da ganz stark diese Pendelmigration gibt, also im Burgenland beispielsweise. Oder?
Ja, da sicher noch stärker, ja. Aber ich bin ja nach Linz gefahren. Ja. Also ich habe mich schon gewundert, wie viele da. Ich habe wirklich so gut wie kein österreichisches Auto gefahren.
Aber das ist interessant, das ist ein gutes Beispiel. Also, ja.
Ich wollte noch was fragen, ganz zu Beginn, wo Sie das gefragt haben, welches ist die größte Volksgruppe der Migranten? Also ich gehöre ja selber zu der. Ich habe das schon gewusst, dass das die Deutschen sind. Aber mich würde interessieren, wie lange ist das schon so? Waren das immer schon die Deutschen die stärkste Gruppe oder hat es mit der Ostöffnung 89 zu tun? Oder?
Das ist ein gutes Stichwort, also weil ein nicht unerheblicher Teil kommt, glaube ich, auch aus der ehemaligen DDR. Also es gibt, mir wurde erzählt, so angeblich diese Story, dass in Tirol westdeutsche Skifahrer sich von Ostdeutschen bewerten lassen in Kneipen und Hotels. Ich weiß nicht, bestimmt, ich habe es selber noch nicht erfahren. Aber ein relativ großer Anteil aus der ehemaligen DDR und dann auch so seit den 90er Jahren, das ist am Ansteigen. Also das kann man auf jeden Fall beobachten. Während traditionell, also ich glaube in den 60er und 70er Jahren war es sogar eher noch so, dass es in die andere Richtung war. Also dass auch viele Österreicher und Österreicherinnen nach Deutschland gegangen sind.
Wie ich studiert habe in Konstanz, da hatten wir bei Telefunken vor Abberger. Okay. Ja. Also die sind von Österreich nach Süddeutschland.
Ja.
Noch eine Frage.
Ist diese Wanderung einfach immer auch ein wirtschaftlicher Aspekt? Oder ich muss ja irgendwie eine sehr starke Motivation haben, dass ich jetzt mein Heimatland verlasse. Da muss irgendwo viel, viel Nutzen da sein. Und zuerst dieser Wechsel von Deutschland nach Österreich und Österreich nach Deutschland, was er weiß, inwieweit ist es jetzt ein Problem, dass die Migranten wieder zurückwandern? Also man hatte das auch bei den Studenten, wir haben ja in Wien eine ganz blöde Situation, dass sehr viele deutsche Studenten jetzt hier sind und dort Medizin machen und anderen Studienrichtungen mit Numerus Clausus und so. Inwieweit ist das Problem, diese Zurückwanderung eigentlich wieder? Auch mit Pensionen. Sie arbeiten hier, zahlen hier Pensionsbeiträge, sie studieren hier, genießen hier Ausbildung, wandern aber wieder zurück. Inwieweit stellt das einfach ein Problem dar und gibt es da jetzt Ansätze, das zu lösen?
Also ich denke, in dieser Hinsicht, so die Studentenmigration ist da noch eine spezielle Situation oder gerade auch die Situation in Österreich ist glaube ich, sehr speziell, also wie Sie auch schon erwähnten, also mit dem hohen Anteil von deutschen Studenten, gerade auch so in Fächern wie Medizin. Das ist natürlich nicht unproblematisch. Also ich denke, dass da kann es nur europaweit eine Lösung zu geben, also dass diese Ungleichgewichte vielleicht in gewisser Hinsicht abzustellen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, also man muss sich, glaube ich, von dem Glauben verabschieden, dass Migration immer nur die Wanderung von Punkt A nach B ist. Das wird eben einfach wesentlich fließender in vielerlei Hinsicht. Und Bewegungen in beide Richtungen, zeitlich befristete Bewegungen und so weiter. Das wird, denke ich, tendenziell eher noch zunehmen.
Wie funktioniert das dann eben mit Pensionssystem? Also wenn ich jetzt nach Deutschland gehe, zahle dort Pension ein,
ja.
Zahlt die Stelle dann mir die Pension in Österreich, in Spanien, Portugal? Also ich bin das sehr unwissend.
Ja, also tendenziell von der rechtlichen Regelung sollte es so sein. Sie müssten dann, ja, oder vielleicht können Sie es besser erklären?
Also das gibt es ja schon seit ewigen Zeiten und seit 94, ja, seit wir bei der EU sind, da ich bin erst danach dann in Pension gegangen, ja, da gibt es für mich eine englische, eine deutsche und eine österreichische Pension. Und das ist alles, wird gemeinsam eingereicht, ja, und wird dann also von den einzelnen Ländern extra noch bewertet
in der Höhe.
Aber da gibt es eigentlich kein Problem mehr. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist sicher, wenn die lieber dann unter besseren Bedingungen unter Umständen in einem Krankenhaus in ihrem Heimatland arbeiten wollen. Ja? Und wir selber dann zu wenig Ärzte haben, wie das jetzt derzeit wieder einmal der Fall ist. Ja.
Weil ich glaube, das ist auch ein besonderes Problem in Ländern wie der Tschechischen Republik, oder wo die nach wie vor relativ viele Ärzte ausbilden, von denen dann viele dann ganz einfach nach Österreich oder nach Deutschland gehen. Also weil, ganz einfach wegen des höheren Verdienstes so gesehen. Es ist wahrscheinlich so, dass das Länder sowohl profitieren als auch Nachteile haben. Also es wahrscheinlich gleicht sich immer einigermaßen aus.
Also ganz kurz zu diesem Thema, weil da habe ich auch ein bisschen Know-how Gesundheitswesen, war ich als Berater tätig ein paar Jahre, habe dort Analysen gemacht. Wir haben eigentlich nicht weniger Ärzte wie, also die Zahl der Ärzte nimmt eigentlich zu. Das Problem ist, dass sie immer kränker werden. Sie kommen mit der Arbeit nicht mehr nach. Wobei es natürlich jetzt die Statistik gibt, die sagt, je mehr Ärzte, umso kränker werden die Leute. Ja, okay. ja, also wo beißt sich jetzt die Katze im Schwanz? aber man hört sehr, sehr viel in diese Richtung auf jeden Fall. Also Burnout und Überlastung auf jeden Fall. Also das System krankt, ob wir zu wenige Ärzte haben. Ja, wenn die alle Burnout bekommen, haben wir zu wenige Ärzte. Für Burnout, weil die müssten ja dann auch wieder behandelt werden.
Da habe ich, glaube ich, jetzt noch eine Frage. Ich wollte noch was sagen zu dem anderen Thema, dass wir Fachkräfte, also Ärzte, Ingenieure oder so, aus Ländern anwerben, wo die arbeitslos sind. Das ist zwar zum einen verständlich und hilft ja auch denjenigen, aber das ist genau das für die Länder, dass die dann ausbluten, weil die wurden dort ausgebildet und wir werben sie jetzt ab und sie sollen bei uns arbeiten. Das ist genau die andere Seite.
Ja, also in gewisser Hinsicht, also wie das dann in der Migrationsliteratur dann beschrieben wird als Brain Drain. Also sie werden dann in ihren jeweiligen Herkunftsländern ausgebildet und gehen dann ins Ausland und nehmen ihre gute Ausbildung mit, sicherlich. Also ich denke, das Phänomen des Fachkräftemangels ist ein sehr, sehr komplexes Phänomen, wo ganz viele unterschiedliche Faktoren mit reinspielen. Also es gibt sicherlich teilweise einen Mangel an qualifizierten, sagen wir, Softwareentwicklern in Österreich, in einigen Regionen. Da kann es, glaube ich, keinen Zweifel geben. Andererseits ist es teilweise, glaube ich, wenn im Bereich der privaten Pflege, oder wenn da immer die Rede von Fachkräftemangel ist, hat das, glaube ich, auch schon noch teilweise was mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Also teilweise, glaube ich, ist auch schon so, der Mangel geht zurück auf weil bestimmte Berufe einfach nicht mehr attraktiv erscheinen. Das ist, glaube ich, auch spielt mit rein. Wobei in dieser Hinsicht ist, glaube ich, Österreich und auch Deutschland immer noch ganz gut aufgestellt international. Also Stichwort duales Ausbildungssystem. Ich glaube, das sieht man jetzt auch gerade wieder in der Krise, welche Länder da noch arbeitsmarktpolitisch besser dastehen als andere.
Ja, in Österreich und Deutschland sind sich da ja eh noch relativ ähnlich. Nicht nur, dass es mit der Sprache am einfachsten ist, sondern sind sich auch im Ausbildungssystem in vielen Ebenen.
Ja, wäre es dann jetzt nicht, wenn man dreist wäre, und das ist natürlich ein bisschen vereinfacht dargestellt, besser, man sagt, okay, warum soll ich sie ausbilden? Ich fahre mein Bildungssystem runter, mache richtig ein billiges Bildungssystem und hole mir dann die Kräfte, die bei mir arbeiten. Also ich mache dafür die Lohnnebenkosten runter, weil das habe ich mir da reingespart, mache die Jobs attraktiv. Das heißt, ich mache den Arbeitsmarkt attraktiv, da wo die Leute einzahlen in mein System und gebe auch noch weniger aus. Also wenn da nicht regulativ eingegriffen wäre, wären solche Tendenzen denkbar?
Sie wären zumindest nicht auszuschließen, denke ich. Aber so Stichwort Regulation oder Regulierung des Arbeitsmarktes, also in Österreich ist ja nach wie vor, gibt es die sehr hohe Dichte an Kollektivverträgen. Also annähernd 100%, also der Arbeitnehmerinnen in Österreich werden von einem Kollektivvertrag abgedeckt. Das ist, glaube ich, recht einzigartig innerhalb der Europäischen Union und ein Indiz dafür, dass in vielen Bereichen der Arbeitsmarkt immer noch relativ gut reguliert ist, sodass solch eine Situation wie, ich weiß nicht, ob du sowas meintest, ein wie man auf Englisch sagt, race to the bottom, also wo sich die Standards immer mehr nach unten entwickeln.
In der Ausbildung, nicht in der Arbeit.
Ja, in der Ausbildung. Mhm. Also klar, rein theoretisch könnte man sagen, okay, wir holen uns die Skills ins Land, als sie selber auszubilden. Aber das wäre wahrscheinlich sehr kurzfristig gedacht.
Was hin und wieder vorkommt.
Ja, ja.
Also könnte man das eine oder andere Beispiel jetzt zitieren.
Ein zentraler Aspekt auch in der Debatte um den Fachkräftemangel. Also das denke ich auch. Also dass da vielleicht manchmal zu wenig drauf geguckt wird. Also welche Potenziale sind vielleicht auch schon hier, die wir bis jetzt, also Stichwort Nicht-Anerkennung von Bildungsabschlüssen von Migranten, die im Land sind. Also das ist ja wirklich teilweise, nimmt ja absurde Züge an. Also wenn teilweise hochqualifizierte Migranten schon im Land sind und deren Abschlüsse werden nicht anerkannt. Während dann andererseits dann argumentiert wird, wir brauchen aber trotzdem mehr Fachkräfte aus dem Ausland. Das ist ja eine scheinbar paradoxe Situation.
Also das sehe ich im Arbeitsmarkt natürlich bei Österreichern. Das heißt, dass man sagt, ja, sie haben so und so viel Erfahrung, aber das können wir nicht anrechnen, weil sonst sind sie zu teuer. Das heißt, man nimmt ihm die Qualifikation formell weg und bietet ihm sagen, ja, um die Preis können wir dich nehmen. Und das ist natürlich, das ist auch hart. Also das ist selbst, dass man sagt, auch dann helfen natürlich die Kollektivverträge, zu dem wird es auch eingestellt. Und alles, was sich darüber qualifizieren würde, kann man nicht anerkennen. Das heißt, wenn es kein, da wäre natürlich schon, da wäre eine Regelung, das sinnvoll, man sagt, okay, was die Person hat, muss anerkannt werden. Auf der anderen Seite bekommt man natürlich dann den einen oder anderen Job nicht, sondern nimmt dann lieber den Minderqualifizierten, weil der ist leistbarer. Das heißt, arbeitsmarktpolitisch und auch die Unternehmen sind natürlich heute gerade Kennzahlen kostenorientiert, ganz klar, Personalkosten sind für die meisten Unternehmen die größten Kosten, oder bei vielen Unternehmen. Und da wird dann schon gedrückt. Das heißt, brauche ich das dann auch hier Regulationen oder noch stärkere?
Ja, so quasi Lohn als quasi Wettbewerbsfaktor. Also ich denke, das ist in einigen Bereichen des Arbeitsmarkts sicherlich zu beobachten. Also gerade so in den eher so Niedriglohnsektoren. Also ich glaube so im verarbeitenden Gewerbe oder in der Industrie vielleicht weniger. Jetzt Lohnkosten als ein Wettbewerbsfaktor, aber sicherlich in einigen Niedriglohnsektoren, wie beispielsweise der Gastronomie. Ich glaube, das ist so ein klassisches Beispiel.
Das ist extrem, auf jeden Fall.
Ja. Aber gut, was jetzt, also in Österreich hat ja 2011 zeitgleich mit der Rot-Weiß-Rot-Karte das Gesetz gegen Lohn- und Sozialdumping verabschiedet, also um auch quasi bestimmte regulative Instanzen zu schaffen. Damit ist eben bestimmte Arbeits- und Sozialstandards nicht unterminiert werden.
Also das Gesetz gibt es.
Ja.
Die konkrete Durchsetzung ist vielleicht noch nicht ganz angekommen, aber das kommt dahin und auch das kommt vor.
Ich wollte ganz einfach die Frage stellen, was ist die Rot-Weiß-Rot-Card genau? Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, ich habe schon eine Vorstellung, was das sein könnte. Und außerdem wollte ich dann nur fragen, um auf das ursprünglich gestellte Thema zurückzugreifen, wissen Sie außer den jungen Leuten, die im großen Stil von Polen jetzt nach Großbritannien gegangen sind, wissen Sie von der erweiterten EU weitere solche Beispiele von bestimmten Ländern, wo so ganze Wellen gewesen sind?
Zuerst den zweiten Teil der Frage. Also diese Massenbewegung, unmittelbar nach dem Beitritt 2004, die waren relativ einzigartig. Also die haben sich so in dieser Form nirgendwo anders wiederholt. Also in Großbritannien sind bis 2009 ungefähr 1 Million Migranten aus den neuen Mitgliedsländern angekommen. Nicht unbedingt alle da geblieben, weil, das hatten wir schon erwähnt, es ist alles wesentlich temporärer, diese Bewegung, als früher. Aber nichtsdestotrotz, also schon eine erhebliche Zahl. In Irland waren es 500.000 von zwischen 2004 und 2009, die dort angekommen sind. Das sind schon Zahlen, also die kein anderes Land so erfahren hat. Die Rot-Weiß-Rot-Card, das war ganz konkret eine Initiative der Sozialpartner im letzten Jahr, die Möglichkeit der Einwanderung von qualifizierten Nicht-EU-Migranten nach Österreich ermöglichen sollte. Also quasi ein bisschen so analog zum kanadischen Punktesystem, wo es darum geht, wenn man ein bestimmtes Qualifizierungsniveau hat, eine bestimmte andere Sachen mitbringt oder einen entsprechend bezahlten Job in Aussicht hat und so weiter, soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass man einwandern kann. Also anders als früher, zu Zeiten der Gastarbeitermigration, wo es immer diese Vorstellung gab, die Gastarbeiter kommen ins Land, bleiben für einen gewissen Zeitraum, gehen dann wieder los, wieder zurück, also wo es nicht um Einwanderung an sich ging, obwohl sie dann letztendlich stattgefunden hat.
Aber es gibt doch bei der Rot-Weiß-Rot-Card doch auch irgend so was wie ein Stufensystem. Also man kann sie zuerst nur für ein Jahr, glaube ich, und dann muss sie wieder verlängert werden und dann muss sie wieder verlängert werden. Also das ist nichts Endgültiges, oder?
Es gibt dort unterschiedliche Kategorien. Also für besonders Hochqualifizierte, die können im Prinzip gleich einwandern. Aber für beispielsweise qualifizierte Facharbeiter, für die es die in sogenannten Mangelberufen dann arbeiten können. Also da ist es richtig, wie Sie sagen, also dass das erstzeitig befristet ist und dass es nicht gleich diese klassische Einwanderung ist. Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, die Idee, die dahinter steht, ist eben, Möglichkeiten der permanenten Einwanderung für hochqualifizierte Fachkräfte zu schaffen, die bis jetzt nur noch nicht so angenommen wurde, außer von Eishockeyspielern.
Ja, dann damit sie schönes Eishockey sehen, ist ja auch irgendwo sinnvoll.
Ich wollte noch kurz sagen, also die Rumänen sind auch sehr stark nach Spanien gegangen.
Mhm, richtig, ja.
Das ist also auch mit der Sprache hängt es zusammen. Mhm. Also da muss man auch unterscheiden, wo tut sich der Immigrant leichter.
Mhm, absolut. Also ganz wesentlich, also die romanische Sprache als ein ganz wesentlicher Faktor. Deswegen, wie Sie völlig zu Recht sagen, als eine große Migrationswelle von Rumänien nach Spanien gegeben hat. Übrigens schon vor 2007, bevor Rumänien offiziell der EU beigetreten ist. Nach Italien auch. Das waren so die beiden Zielländer für rumänische Migranten. Also die beiden größten, ja. Völlig richtig.
Mhm. Hier haben wir noch eine Frage, bitte schön.
Also ich verstehe jetzt ganz kurz eine Sache nicht. Es gibt diese Rot-Weiß-Rot-Card und Sie haben aber vorher erwähnt, dass eine Personenfreiheit im europäischen Raum besteht. Mhm. Betrifft diese Rot-Weiß-Rot-Card nur Nicht-EU-Länder?
Okay. Ausschließlich. Ja, genau. Weil innerhalb der EU die Mobilität oder die Migration nicht mehr reguliert wird. Ja.
Mhm. Ja, noch Fragen, Anregungen?
Gibt es irgendwelche Ergebnisse über Studenten, die Erasmus gemacht haben, wie viele da in den Ländern dann bleiben oder mal wieder hingehen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Mir sind jetzt keine unmittelbaren Studien, also ich kann Ihnen keine genauen Zahlen nennen, aber es gibt sicherlich dieses Phänomen. Also ich habe erwähnt, also Love Migration als ein wesentlicher Faktor, deswegen Leute ins Ausland gehen und das wird es da sicherlich zuhauf geben. Also da habe ich kein Zweifel. Also nochmal, was Sie auch vorher ansprachen mit der ökonomischen Dimension. Also ich denke, absolut betrachtet, die ökonomische Dimension ist wahrscheinlich nicht so zentral bei dieser Mobilität. Also jetzt Schaffung eines flexiblen Arbeitsmarktes, ich glaube, das ist eher, da sind die Auswirkungen eher gering. Aber so die politische Dividende, also hinsichtlich der Unterstützung für den europäischen Integrationsprozess, das ist vielleicht sogar noch wesentlicher. Das im Prinzip, da gibt es auch Studien, die belegen, dass mobile EU-Bürgerinnen wesentlich mehr pro-europäisch eingestellt sind, als jetzt Leute, die nicht migrieren. Das ist, erscheint ja auch logisch. Mhm. Also so gesehen vielleicht die politische Dividende fast noch mehr größer, also wenn man Europa quasi von unten aufbauen will, als die ökonomische.
Mhm. Noch eine Frage? Okay. Aber zur wirtschaftlichen Dividende, ich meine, viele Unternehmen unterstützen auch so Förderprogramme, dass Studenten ins Ausland gehen. Mhm. erhoffen sich natürlich auch, dass da Kontakte geknüpft werden. Wenn man sagt immer, dass das Wertvollste, was man von der Ausbildung zieht, sind die Kontakte, wenn man die richtigen geknüpft hat, das Netzwerk. Netzwerk ist da zum Schlagwort ein bisschen geworden, aber ja. Ein gutes Netzwerk ist natürlich eine tolle Sache. Und in Amerika wird das ja schon auch stark betrieben, dass gerade gute Studenten dann noch zusätzlich gefördert werden, um Auslandsaufenthalte durchziehen zu können. Und gibt es da in Österreich große Anstrengungen oder ist das in Deutschland? Wie schaut das da aus?
Also, dass man versucht,
Studenten über Förderungsprogramme wirklich stärker ins Ausland auch noch zu bringen.
Also in Deutschland gibt es ja schon seit längerem den deutschen akademischen Auslandsdienst, also der schon recht einigermaßen starke Förderprogramme also schon veranstaltet seit bestimmt 20 oder 30 Jahren. Ich weiß nicht, ob es in Österreich ein ähnliche Programme gibt, sicherlich in ähnlicher Form, aber vielleicht nicht unbedingt genau.
Also das ist nicht bekannt.
Ist Ihnen der deutsche akademische Auslandsdienst ein Begriff?
Nein. Ja, kein Vorteil.
Also da geht es dann eben darum, einerseits deutsche Studenten, die ins Ausland gehen, so finanziell zu unterstützen, aber auch Studenten aus dem Ausland, die nach Deutschland gehen. Also.
Mhm.
Ich weiß jetzt aus dem persönlichen Umfeld, weil ich 3 Töchter habe. 2 davon haben europäischen Auslandsdienst gemacht, also das freiwillige soziale Jahr. Mhm. Die ältere hat rausgefunden, das kann man europaweit machen. Sie ist dann in Frankreich gelandet, die 3 Jahre jüngere, die wollte nach Spanien, das hat nicht geklappt, ist auch in Frankreich gelandet. Die jüngste ist gleich bis nach Neuseeland gegangen. Also, und die sind in den letzten Jahren in allen möglichen Ländern herum und ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendwo mal hängen bleiben oder eine Zeit lang arbeiten. Es entsteht einfach eine gewisse Toleranz und Offenheit und eben auch der europäische Gedanke wird da sicher anders gelebt. Dann.
Ohne Zweifel.
Daran bin ich auch extrem überzeugt. Man kennt es ja von sich selbst. Allein wenn man in Österreich mit den verschiedensten Menschen redet, je vielfältiger die Menschen sind, mit denen man Kontakt hatte, umso toleranter wird man, umso mehr versteht man die Verschiedenheiten der Menschen. Da ist es natürlich noch extremer, wenn man die Kulturen direkt erlebt. Was sicher, gibt es Zahlen dazu? Wie viel Prozent der Studenten in Deutschland, Österreich Auslandssemester haben oder?
Stimmt, aber mir sind die leider jetzt nicht direkt bekannt.
Größenordnungen auch nicht? So Größenordnungen ungefähr?
Also diesen Artikel, den ich gelesen hatte, wo es darum ging, dass weniger im Zuge der Bologna-Reform weniger österreichische Studenten ins Ausland gehen als vorher. Ich glaube, da fiel so die Zahl, ich glaube so ungefähr 5%, 5-10%, aber ich bin mir nicht sicher. Also bitte zitieren Sie mich nicht mit
der Nummer. Es ist schon aufgenommen. aber das hört sich realistisch an, so 5-10% eigentlich. Ja. Könnte gut sein. also die Umweltkomponente ist ja auch mal angesprochen worden. Das habe ich mir auch gedacht, als ich selbst sehr viel gependelt bin, halt nicht mit dem Bus, sondern mit dem Flugzeug. Und das ist ja irgendwo das Pendeln von heute geworden, im besser bezahlten Bereich zumindest. Da steigt man wirklich Montag ein, fliegt 3-4 Mal so quer herum. Also ich vor allem in Deutschland und dann fliegt man freitags wieder zurück. Da gibt es ja noch keine Gegenströmungen, außer dass jetzt natürlich die Preise vielleicht dann irgendwann über die Energiepreise nochmal steigen, aber das ist im Sinne des Wirtschaftswachstums offensichtlich auch hier gern toleriert. Diese negativen Auswirkungen. Ja, haben wir noch eine Frage? Hier. Gerne.
Ja, ich frage mich gerade sozusagen auch in Analyse der Krise, wo ja betont wurde, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Staaten oder Ländern eine Ursache auch sind einfach, ja. Und ob hier nicht in Zukunft dann durch, also vermehrt versucht wird, sozusagen zu harmonisieren, auch in Sozialsysteme zum Beispiel. Und ob das dann langfristig sozusagen auch auf die Migration eben irgendwie eine Auswirkung hat, ja? Und welche? Ja.
Das ist eine spannende Frage. Da hängt viel dran.
Okay, ich werde Ihnen mal kurz die passenden Antworten zur Krise liefern. 5 Minuten und alles ist gelöst.
Sehr schön, ich schreibe mit.
Ja,
wir nehmen sie auf.
Ja, das ist, was auf jeden Fall Ihr Hinweis mit Annäherung der Lebensstandards, wird das dann zu einem Rückgang der Migration führen? Nicht zwangsläufig. Es war tatsächlich so, dass, also im Prinzip seit den 80er Jahren sind die Unterschiede beispielsweise zwischen Spanien, Italien, Deutschland, innerhalb der alten EU sind tendenziell ein bisschen zurückgegangen, also jetzt bei den Lohnunterschieden. Aber trotzdem ist die Migration gestiegen, was eben teilweise, glaube ich, auch mit diesen Pro-Mobilitätspolitiken zu tun hat, wo dann ganz gezielt auch Mobilität gefördert werden soll, relativ unabhängig teilweise von der unmittelbaren ökonomischen Situation. Also so das Stichwort ökonomische und nicht ökonomische Motive überlappen in zunehmendem Maße. Ein anderer Aspekt ist das, was die Stichwort Krise ist, sicherlich, dass diese Schlagzeilen, dass zunehmend qualifizierte junge Spanierinnen oder junge Griechen erwägen, nach Deutschland oder wahrscheinlich auch bald nach Österreich zu gehen, also um quasi sich eine neue berufliche Perspektive zu schaffen angesichts der katastrophalen Situation, gerade für junge Leute in ihren Ländern.
Kann man beobachten, dass, also wenn wir jetzt sagen, die Lebensstandards sind ähnlicher geworden, dass dann der Austausch in beide Richtungen vielleicht sicherlich stärker ist und eben, also das wäre, glaube ich, schon, also wenn, wo man so ein bisschen hin möchte wahrscheinlich auch, wenn man sagt, okay, die Lebensstandards sind ähnlich, denn wenn dann der Fluss innerhalb der Austausch einfach gleichmäßig ist, dann wäre es ja kein, dann wäre es eigentlich kein Thema mehr, außer Positives. Und ich glaube, wir hätten ja nichts dagegen, dass der Lebensstandard bei den anderen Ländern höher würde, aber nicht auf unsere Kosten. Das ist ein bisschen die Krux an der Geschichte. Gut, noch eine Frage? Alle Fragen? Ah, hier. Fast alle Fragen erledigt.
Dem temporären Immigration hätte ich noch eine Frage. Um welche Zeiträume geht es da so im Schnitt ungefähr? Wie lang geht jemand in ein anderes Land und spekuliert dann, ich will aber wieder zurück zu meinen ganzen Verwandten und so weiter? Oder wie viele gehen wirklich für immer?
Ja, das ist auch wieder eine gute Frage, aber teilweise schwierig zu beantworten, weil die sich nicht unbedingt an- und abmelden. Denn zum Beispiel in Großbritannien und Irland muss man sich offiziell nicht, da gibt es keine Meldepflicht, also bei den entsprechenden Behörden, also anders als jetzt in Deutschland oder Österreich. So gesehen sind diese Bewegungen teilweise schwierig zu erfassen. Aber es gibt schon so einige Studien, die beispielsweise in Bezug auf Großbritannien darauf verweisen, dass mindestens die Hälfte der Polen, die dort rübergegangen sind, also mittlerweile wieder zurückgegangen sind oder woanders hin. Oder zumindest nicht mehr in Großbritannien sind. Also diese beidseitigen Bewegungen oder der Fluss, von dem du sprachst, das findet in zunehmendem Maße also ohne statt. Das ist, glaube ich, ohne Zweifel.
Also so gläsern sind wir dann doch noch nicht, dass wir so lückenlos, also wir könnten wahrscheinlich verfolgt werden, aber es wird noch nicht gemacht, sagen wir so. Ja, wunderbar. Doch eine Frage? Gern.
Auch eine Frage für den Stammtisch, dass man das dann verneinen kann, hoffentlich. Also, ich kann mich ja erinnern, mit dieser Öffnung der Ostgrenze, dass da doch die Furcht war, dass Arbeitsplätze von den Migranten dann weggenommen werden. Und Sie haben es auch schon angesprochen, wir zahlen ihnen halt das, wo wir unsere Ausbildungsstufe, wo wir sie festlegen, so ungefähr. Inwiefern gibt es diesen Effekt, dass die Migranten die eher niedrig qualifizierten Jobs dann wirklich so wegnehmen? Also ganz, wirklich sehr stupide ist er da ausgedrückt. Wie stark gibt es diesen Effekt?
Also ich glaube grundsätzlich, also es gibt mittlerweile einige Studien beispielsweise zu den Auswirkungen der Migration aus den neuen Beitrittsländern, also auf die Arbeitsmärkte in Westeuropa. Und die meisten dieser Studien kommen zu dem Ergebnis, dass gesamtökonomisch betrachtet, also auf die ganze jeweilige nationale Volkswirtschaft bezogen, die Auswirkungen sehr marginal sind. Dass im Zweifelsfall sogar das Bruttosozialprodukt gesamtökonomisch betrachtet leicht ansteigt. Aber, das ist eben, wie gesagt, das hatte ich glaube ich auch schon erwähnt, es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und gerade im Niedriglohnsektor ist es so, dass teilweise langansässige Migranten und nicht die Einheimischen unbedingt, also teilweise am ehesten von dieser neuen Migration betroffen sind, weil sie eben um die gleichen Jobs teilweise konkurrieren. Also es hat nicht zwangsläufig diese Dimension einheimische Arbeitnehmerin versus Migrant. Und es sind teilweise auch innerhalb von Migranten gibt es da teilweise, glaube ich, bestimmte, ich will nicht unbedingt sagen Verdrängungsprozesse, aber sicherlich bestimmte Konkurrenzverhältnisse teilweise. Weil teilweise Arbeitgeber in bestimmten Bereichen vermutlich eine gewisse Präferenz manchmal für neue Migranten entwickeln, die vielleicht die unmittelbare Situation im Land noch nicht so kennen und deswegen vielleicht bereit sind, zu bestimmten Bedingungen zu arbeiten, zu denen jemand nicht arbeiten würde, der oder die schon länger im Land ist.
Also der Effekt ist marginal.
Ja, das kann man, glaube ich, mit einiger Sicherheit sagen. Also das können Sie Ihren Stammtischbrüdern und vielleicht Schwestern mit voller Überzeugung mitteilen.
Man muss es ja an manchen politischen Parteien sagen.
Ja. Ja, das spukt aber in den Köpfen herum. Und solange es in den Köpfen ist, ist es präsent. Also
ja. Es wird ja einfach sehr stark propagiert von zwei politischen Parteien. Ja. Mhm. Und ich glaube, da muss man wirklich mal vielleicht öffentlich auftreten und sagen, hey, so ist es nicht. Sehen wir es einfach wirklich als Chance. Wir erfahren neue Kulturen, wir erfahren neue kulinarische Sachen auch natürlich mit Migrationen und. Also es ist nicht unbedingt böse. Und ich glaube, das muss man wirklich öffentlicher, viel publiker machen und nicht immer nur sagen, naja, die bösen Migranten, die nehmen uns das weg, die schädigen unser Sozialsystem und. Also ich glaube schon, dass man da viel mehr öffentlich auftreten muss, sogar, um eben diese Trennung hier oder ja zu vermeiden.
Das ist interessant, dass es tatsächlich ja wenig mit Zahlen gearbeitet wird, sondern immer mit Bildern und Ängsten. Ja. Das bin ich komplett bei Ihnen. Also finde ich auch schade. Also wenn es Zahlen gäbe, dann wäre das ja relativ schnell aus der Welt gebracht, dieses Thema. Aber wir haben viele Zahlen, aber vielleicht die nicht.
Was in dieser Hinsicht immer, was ich immer ganz interessant finde, wenn es dann teilweise so einerseits das Vorurteil gibt, Migranten beuten die Sozialsysteme aus und dann andererseits aber sie nehmen die Arbeitsplätze weg. Das beides gleichzeitig, das ist eine Leistung.
Ja, aber auch das ist möglich in der Argumentation. Das Wunder der Dialektik.
Spielt eigentlich die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Migranten auch eine Rolle? Jetzt durch Unternehmertum und so weiter.
Ja. Sehr gute Frage. Also da könnte wahrscheinlich meine Kollegin Petra Eigner mehr zu sagen, also die ganz gezielt auch dazu, also mehr geforscht hat als ich jetzt, also auch sogenannte ethnische Unternehmen. Aber das ist sicherlich in Ländern wie Deutschland oder Österreich in zunehmendem Maße zu beobachten, dass das Migranten auch Arbeitsplätze schaffen als selbstständige Unternehmer. Absolut. Also ein wichtiger Aspekt, der wahrscheinlich noch nicht genügend Beachtung gefunden hat in der öffentlichen Debatte.
Ja. Ja, also ich kenne ein bisschen den 16. Bezirk in Wien und dort ist also alles in der Hand der türkischen Unternehmer. Und man muss nur hier ins Neustadtviertel schauen, da gibt es auch sehr viele Lokale, die haben das allerdings noch nicht geschafft, dass dort eine Mischung entsteht von den Kunden her. Dort ist es noch eher alles von den eigenen Leuten sozusagen besucht. Ja. Aber sie haben also die Potenz, ja, dass sie neue Arbeitsplätze schaffen.
Absolut. Zumindest das Charakteristikum, ein Risiko einzugehen, weil das geht man schon ein, wenn ich in ein anderes Land gehe und genauso ist es, ein Unternehmen zu gründen. Dann sagt man, okay, jetzt bin ich schon hier, jetzt ist auch schon egal, jetzt probiere ich das auch noch. Das wäre irgendwo vielleicht sogar ein logischer Schluss. Ich glaube, ein Thema, was jetzt eben noch angesprochen wurde, ist diese nötige Mischung, die fehlt oft. Und dann ist es natürlich auch unangenehm, jetzt zu jemandem da dazuzustoßen. Wenn man von außen erkennt, die sind alle unter sich und wollen vielleicht gar nicht, dass man dazukommt, die würden dann ausgrenzen, was gar nicht so sein muss, natürlich nicht. Das ist natürlich da schon problematisch ist. Und das fängt ja teilweise schon in den Schulen an. Klar, und natürlich gruppiert man sich mit den Menschen, die einem irgendwie ähnlich sind. Das ist ja logisch. Und das ist auch so ein Thema, das in verschiedensten Diskussionsrunden immer wieder aufgebracht wird. Wie könnte man schaffen, dass man von Haus aus eine größere Mischung grundsätzlich schafft? Genau dieser Effekt, was wir vorher gesagt haben, im Großen. Ich verstehe und sehe viele verschiedene. Und dann habe ich nichts mehr gegen einen neuen von einer ethischen Gruppe, wo ich schon jemanden kenne und weiß, der ist super, dann wird er auch nicht so dramatisch sein. und bediene mich nicht der Bilder aus dem Fernsehen, wo sie sagen, ja, alle die sind schlecht und alle die sind schlecht und dann sehe ich auf der Straße und bekomme Angst. Und mit Angst auf jemanden zuzugehen, ist halt relativ schwierig. Also eine Mischung, gibt es da irgendwelche Ideen, Konzepte, dass man in den Staaten größere Mischungen erreicht und eben nicht diese extremen Bildungen im 16. Bezirk, wie Sie ansprachen? Da ist es durchmischt. Okay. Ah, genau.
Im Neustadtviertel ist es noch nicht so. Mhm. Da gibt es sehr schöne Lokale, aber sie sind halt hauptsächlich oder nur von den türkischen Familien besucht.
Gestern hat eine junge Lehrerin, Direktorin einer Linzer Hauptschule, die Humanitätsmedaille bekommen im Landhaus, also unter anderem, da sind mehrere geehrt worden, die an einer Schule, die eine Schule leitet mit 80% Migrantenanteil unter den Kindern. Und die unter anderem auch deshalb geehrt wurde, weil sie sehr viel unternimmt, um mit den Kindern Feste, gemeinsames Kochen, nach außen tragen von sich gegenseitig kennenlernen, sich verstehen, Toleranz entwickeln, Verständnis und Freundschaften und so. Also das ist sicher eine Ebene, wo viel passieren kann und auch viel passieren muss.
Absolut, also Bildung ist ganz zentral. Also und solche heroischen Einzelleistungen müssen natürlich entsprechend gewürdigt werden. Meines Erachtens so der andere wesentliche Bereich, also wo sich letztendlich vielleicht sogar die ganze Sache um Integration entscheidet, ist der Arbeitsmarkt. Also der Arbeitsmarkt, denke ich, ist ganz zentral für eine erfolgreiche Integration. Menschen, die in den Arbeitsmarkt integriert sind, als gleichberechtigte Kollegen und Kollegen, sind letztendlich angekommen in der Gesellschaft. Und ich glaube auch für die gesellschaftliche Akzeptanz von Migranten ist das ganz wesentlich, dass dem Arbeitsmarkt da eine große Bedeutung zukommt.
Noch eine anregende Frage? Oder nur eine Anregung oder nur eine Frage? Nein. Ich glaube, das ist auch noch ein interessanter Punkt, ein guter Punkt vielleicht auch, um abzuschließen. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Fragen, wo jetzt doch einiges zustande gekommen ist. Und natürlich dann bedanke ich mich für die Beantwortung der Fragen. Vielleicht darf ich noch ganz kurz die nächsten zwei Veranstaltungen ankündigen. Am Donnerstag, den 15., das heißt hochgerechnet morgen, gibt es wieder zum Mittag bei Kepler. Thema ist, woran arbeiten Sie gerade, Herr Schwab? Und Herr Peter Schwab ist Physiker, Forschungschef der Voestalpine Stahl GmbH und sicher nicht uninteressant, gerade wenn man im technischen Bereich interessiert ist. Ja, zum Vortrag gibt es eine leckere Bratwürstelsuppe. Und am Montag, den 19.12. um 19.30 Uhr, das heißt Donnerstag ist 12.30 Uhr, sonst würde die Suppe auch nicht so gut passen. Montag, 19.12. gibt es um 19.30 Uhr wieder den Kepler-Salon mit dem Thema Kunst im öffentlichen Raum. Vortragende ist Katharina Blas-Pratscher, Kunsthistorikerin, Kuratorin, Zuständige der Niederösterreichischen Landesregierung für Kunst im öffentlichen Raum. Ja, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich auch für Ihnen nochmal. Wünsche Ihnen einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder hier im Kepler-Salon. Würde mich freuen. Schönen Abend noch. Danke sehr.